Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 595. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und der Lümmel Marvin.
Ja, gut und grüezi. Grüezi miteinander.
Ja. Hier sind Sie. Herzlich willkommen im Heimat-Podcast. Nein, wir reden natürlich über die Eintracht. Wir waren letzte Woche krankheitsbedingt leider nicht da. Sorry nochmal dafür. Aber dafür haben wir diese Woche ein voll bepacktes Sendungsdokument mit Themen, die wir mit euch oder die wir besprechen wollen. Für euch, nicht mit euch. Aber ihr könnt uns in den Kommentaren bitte gerne mal sagen, was ihr zu den verschiedenen Themen denkt. Und wenn ihr schon sowieso dabei seid, auf unsere Kommentare zu gehen, dann könnt ihr bitte auch gerne mal auf unsere Seite eintracht-podcast.de schauen. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alle Mittel und Wege, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Und dann sagen wir jetzt schon mal vielen Dank und reden dann jetzt über die Eintracht. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir über die Eintracht gesprochen haben. Seitdem sind verschiedenste Spiele gespielt worden. Man hatte ein 1:1 gegen Heidenheim. Man hatte ein 0:0 unter der Woche in der Champions League gegen Neapel. Und jetzt am Wochenende ein 1:0 gegen Mainz. Und ich glaube, wenn man das so in Gänze betrachtet, kann man schon sagen, das war zwar ein 1:0, aber es war definitiv ein 1:0 der schlechteren Sorte, oder Marvin?
Ja, das hast du sehr freundlich formuliert. Ein 1:0 der schlechteren Sorte, so kann man das auf jeden Fall sagen. Es ist ein wichtiger Punktgewinn, das ist unbestritten. Es ist wirklich extrem essentiell gewesen, dass wir nach dem, und das will ich auch gar nicht mehr sagen, ist nicht mehr ärgerlich. Ich fand es schon fast frechen Punktverlust in Heidenheim. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, wie die Eintracht da aufgetreten ist. Das war teilweise echt bodenlos. Und dann hast du natürlich aber dann unter der Woche wirklich Tolles gezeigt in der Champions League. Und dann war eigentlich schon die Perspektive da, naja gut, wir müssen mal gucken, wie es jetzt weitergehen kann gegen die Mainzer. Und das gegen Mainz war leider, ich will mal sagen, keine großartige Weiterentwicklung im Vergleich zu Heidenheim, bis auf die Punkteausbeute da war. Klar, die Eintracht war chancentechnisch überlegen. Wir haben gemerkt, dass die Mainzer im Grunde, ja, also ihr Spielsystem noch nicht gefunden haben, das verwundert nicht, wenn ich das sage, bei aktuell Platz 17, aber die waren erstaunlich torungefährlich. Ich hab ja Mainz tatsächlich in den letzten Jahren selten so schwierig gesehen, schwierig aufspielend. Und es war natürlich trotzdem verdient für die Frankfurter Eintracht, aber ich muss sagen, an gefährlichen Chancen, auch an Offensivkraft habe ich bei der Eintracht echt zu wenig gesehen, was mir großartig Mut machen könnte, dass die Eintracht ihr Spielsystem findet. Denn das ist halt genau das Thema. Was mich daran so ein bisschen geärgert hat, ist, dass wir echt ein schlechtes Spiel gesehen haben. Man hat schon gemerkt, das ist ein Sonntagsspiel, so keiner hat so richtig.
Es fühlte sich richtig wie ein Sonntagsspiel an, alter Falter. Okay.
Es war halt eine sehr, sehr maue Partie und da war die Eintracht diejenigen, die mit dem, ja, und das muss man ja auch sagen, man sieht hier, dass wir natürlich Einzelsituationen noch eingekauft haben. Wir haben individuelle Klasse eingekauft, die hat sich mit Litzdoan dann auf jeden Fall bezahlt gemacht, aber ansonsten sind wir weit davon entfernt von der Offensivstärke zu Beginn, die aber auch eine Defensivschwäche mit sich zog. Die Defensivschwäche haben wir aktuell nicht, aber die Offensivstärke, die sehe ich leider auch nicht.
Ja, es scheint irgendwie so ein bisschen zusammenzuhängen. Wie du sagst, am Anfang hatte man diese Offensivstärke, was mit der Defensivschwäche kam. Jetzt haben wir eine Defensivstärke und irgendwie in der Offensive geht nichts mehr, weil Chancenmehrheit im Spiel gegen Mainz heißt halt, wir hatten 4 Torschüsse, davon nur einen in der ersten Hälfte und Mainz in Summe irgendwie 0. Also das war alles in allem nix. Also bis auf den Punkt oder die Punkt T. Aber ansonsten war das halt schon eher so Marke Trauerspiel, oder Dennis?
Ja, wie er schon gesagt hat, es war grauenvoll. Man konnte es gerade die erste Halbzeit auch, meine Güte, ne? Das war wieder so, was geht denn hier ab? Gegen Tabellen 17 auch zu Recht. Man muss ja wirklich sagen, Mainz, Marvin hat schon gesagt, zu Recht, da passt noch nichts zusammen, irgendwie die ja, wenn sie mal durch waren, auch kläglichst, dann letzte Pässe überhaupt nicht angekommen. Also wirklich was, wo du denkst, Mensch, Eintracht, komm, zeig mal. Und jetzt mit dem Erfolgreichen, muss man ja so sagen, 0-0 von eben der Champions League, mal keine Klatsche bekommen und auch wirklich ein paar Ansätze zumindest dabei gewesen, die mir dann jetzt gegen Mainz wieder komplett gefehlt haben. Aber ihr habt es ja schon gesagt, das waren so die Spiele, Heidenheim musst du auch, musst du eigentlich gewinnen. Dann spielst du da 1-1, so ein Käse, ne? Dann jetzt gegen die Mainzer, das war jetzt wieder so ein Klassiker gewesen, da 0-0. Da hätten wir uns jetzt, glaube ich, noch mehr drüber aufgeregt. Geniestreich von Doan, der uns dann die 3 Punkte hier gerettet hat. Aber das, darauf können wir uns nicht verlassen. Und mit der Abwehr muss man wirklich sagen, du hattest halt auch an ganz vielen Stellen nicht so viel zu tun. Es war wirklich ein schwacher Gegner. Und das macht mir schon ein bisschen Magenschmerzen.
Also was aber ja auch immer gefährlich ist, gerade in solchen Spielen, wo du irgendwie vermeintlich als Abwehr nichts zu tun hast, weil du hast halt nicht diese Momente, die dich wachhalten, sondern du musst dich halt selbst irgendwie wachhalten. Also ich glaube schon, dass das mental nicht einfach ist,
auf jeden Fall,
dann da die ganze Zeit irgendwie on point zu bleiben. Und es gab ja durchaus die ein oder andere Situation, wo Mainz davor war, da irgendwie durchzubrechen. Und ich glaube auch, weil wir es jetzt schon zweimal erwähnt hatten mit diesem Spiel von gegen Neapel unter der Woche, ich glaube auch, dass da diese Defensivleistung gegen eine Mannschaft wie Neapel, die halt ein komplett anderer Gegner war, als Mainz es ist, was auch nachvollziehbar und logisch ist, dass du da auch über die 96, 97 Minuten, die es war, da auch mentale Höchstleistung irgendwie bringen musstest. Also das geht alles in allem schon gerade in diesem, wenn du die Wochen davor siehst und man wollte sich jetzt defensiv stabilisieren, ich glaube schon, dass das für Geist und damit dann auch für den Körper einfach ein hoher Anspruch war, den diese Eintracht-Mannschaft da gegangen ist. Und da stellt sich mir dann halt so die Folgefrage, so was bedeutet das jetzt für die kommenden Spiele und können wir diese Energieleistung, die es braucht, können wir die denn überhaupt aufrechterhalten?
Tja, also das ist eine gute Frage. Ich würde schon auch dir beipflichten, dass das, was in der defensiven Situation passiert, das wirklich auch viel Konzentrationsarbeit benötigt hat und das haben sie ja wunderbar gemeistert. Ich muss ja sagen, wir kamen, wenn du zurückspulst von unserem Podcast von ein paar Wochen, dann merken wir, wie wir wie Rohrspatzen über die mangelhafte Defensivarbeit schimpfen. Das ist ja etwas, was wir in der letzten Zeit ja wirklich verbessert sehen. Also ich glaube, Christensen war da wirklich ein entscheidender Faktor.
Unbedingt.
Aber es hat halt wirklich auch gut funktioniert, dass jeder sich selber wieder gerafft hat. Ein Theat ist jetzt, spielt wesentlich ordentlicher. Auch ein Robin Koch hat zu alter Stärke zurückgefunden. Du hast das Spiel Neapel auch angesprochen, ja. Und ein Nanny Brown ist ja einer derjenigen, die immer noch in offensiv und defensiv irgendwie wichtig sind. Also das finde ich ja auch dann ganz herausragend. Also es funktioniert alles in der Defensive, aber die Übersetzung, also das heißt, wann kommen die guten Pässe von Skiri in die Offensive? Die kommt zu wenig. Wir haben auch Chaibi ist leider wieder ein bisschen abgetaucht, der ja eigentlich einen sehr, sehr guten Start in diese Saison hatte. Ja, und dann ist es wirklich nur Einzelaktion. Also ich finde so die automatisierten Abläufe in der Offensive, die fehlen dir. Und vielleicht hängt das wirklich, es kann sein, dass das mit dieser Personalie zusammenhängt. Can Usun ist nicht da. Mhm. Wenn das aber so ist, dann muss man sich trotzdem die Frage stellen, was da los ist, weil man hätte vor der Saison ja nicht sagen können, ja, Can Usun, das ist unser Spielmacher, das ist der Mann, auf den die Eintracht bauen kann. Also das war ja vor der Saison nicht klar. Und es ist ja erst im Lauf der Saison so eine positive Überraschung geworden. Also das wundert mich ein bisschen, Dennis, weißt du?
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Aber dann, ich finde, da ist das Bild ein bisschen zu eng gemalt. Weil dann hast du Spieler, Larsson, der überhaupt nicht in die...
Ich war nie gut in Kunst.
Super Künstler auf jeden Fall, immer kreativ. Wie sagt man so schön? Man muss wirklich sagen, da fehlen dann so diese ganzen, finde ich zumindest, so Punkte wie Larsson, der auch überhaupt nicht in die Saison, also er hat jetzt ganz viele Spiele gehabt, wenn er auch gespielt hat, war es eher mies. Oder ich sag mal zumindest auf keinen Fall das Niveau, was er spielen kann. Ein Götze, der nur sporadisch zur Verfügung steht, da war, hat man gerade in der Vorbesprechung der Sendung nochmal drüber kurz gesprochen, dass er wohl selbst dem Trainer gesagt hat, also für von Anfang an reicht es nicht, sich sozusagen selbst schon auf die Bank gesetzt hat und irgendwann danach so 30 Minuten könnte es heute gehen. Das ist natürlich auch was, wo man sagen muss, das ist problematisch. Auch ein Spieler, der da, wissen wir alle, mega Qualität auf den Platz bringen kann. Wenn das aber nur für so kleine Lichtmomente reicht, ist das natürlich ein bisschen wenig, gerade wenn dann Usun wegfällt. Wenn Larsson jetzt ja auch noch verletzungsbedingt ausfällt, aber vorher schon nicht die Leistung gebracht hat. Ein Skiri, der auch bei ganz vielen Sachen, so 100% ist auch noch nicht so richtig am Anfang, ja auch verletzungsbedingt, dann nicht richtig fit. Also ich glaube, die hatten irgendwie auch gar nicht bis jetzt die Möglichkeit, Möglichkeit, dass ich da richtig was einspielen kann. Da hast du jetzt hinbekommen, die Abwehr, wie ihr es richtig gesagt habt, auch dank Christensen, das läuft jetzt irgendwie wieder besser, aber diese Verbindungslinie und dass du dann einen Moda Hut aus dem Nichts bringst ich sag mal, das Spiel hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, ein paar komische Fehlpässe waren mit dabei, fand ich, aber toll hat er mir jetzt auch nicht gefallen, muss ich dir euch auch offen sagen, das ist jetzt so eine Notlösung gewesen.
Dem kannst du da aber auch jetzt keinen Vorwurf machen, der hatte in diesem Jahr 2025 und das rechnet ja die Rückrunde der letzten Saison mit ein, hatte der keine einzige Spielminute in dem Pflichtspiel vorher.
Außer
der Einwechslung unter der Woche in der Champions League war da halt einfach nichts.
Da kannst du auch nicht erwarten, dass er das deshalb, das mache ich auch gar nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, der Kader ist so breit aufgestellt mit Mega, die dir sofort helfen, sondern das hat irgendwie funktioniert, aber das zeigt das Dilemma auch von der ganzen Situation, dass du auf einmal einen Moda Hut aus dem Nichts reinschmeißen musst und zwar, ich glaube, der war ja sogar von Anfang an gestellt. Ne?
Also, der war in der Startelf, was mich sehr, sehr irritiert hat. Ich hatte, klar, Topmöller hatte unter der Woche in der Pressekonferenz gesagt, dass er irgendwie nahe dran ist, dass er gute Trainingsleistung gezeigt hat. Das hat er gesagt, nicht nahe dran, sondern dass er sehr gute Trainingsleistung gezeigt hat. Das sagt er aber auch jede Woche über die meisten Spieler irgendwie, dass der jetzt in der Startelf dann direkt steht. Das hat mich schon sehr irritiert, muss ich sagen.
Ja, Marvin, wie war es denn bei dir? Wie war da dein Eindruck? Und ist das nicht auch sowas, dass man sagt, Mensch, wow, dass der jetzt aus dem Nichts in die Startelf rückt, das zeigt ja irgendwie so diese Problematik, die wir momentan haben.
Ja, ich finde, du hast es sehr, sehr gut angesprochen. Danke dir, Dennis, dafür, weil es ist natürlich schon irritierend. Ich meine, auf der einen Seite, es hat ja wie immer so zwei Seiten. Auf der einen Seite finde ich es gut und freue mich, dass Mo am Start ist, ne, weil ich finde, es ein grundsympathischer, toller Typ. Und ich freue mich auch, dass die Tür nicht zu ist. Das ist ja das, was ja auch
das
gezeigt
Fall,
wurde,
ja.
Ne?
Ja.
Dass halt mit guten Trainingsleistungen er trotzdem wieder für eine Mannschaft relevant werden kann. Das Spiel aber an sich hat mich jetzt nicht in Freudentaumel versetzt. Ich sage, der muss jetzt demnächst weiterspielen. Der hat sich in die Reihe der unterdurchschnittlichen Spieler zuletzt, also rein von der Leistung her, gut eingereiht. Das war nicht genug. Das muss man sagen. Und ich habe auch sowieso, du hast Larsson angesprochen. Natürlich, ist ein weltspannender Spieler. Da gibt's gar nichts. Aber auch Larsson ist überhaupt nicht gut in die Saison gekommen. Und dieser Hype, der immer wieder um Larsson gemacht wird, ne, die Eintracht hat ihn ja schon potenziell als nächsten Mega-Verkauf für 2026 schon eingeplant. Ne, das ist ja dieses System günstig kaufen, teurer verkaufen. Larsson haben die da jetzt schon fest eingeplant, aber da ist jetzt gerade, zeigt die Formkurve deutlich nach unten und dann siehst du halt, dass die Fußballwelt nicht immer so hundertprozentig planbar ist und die werden sich nochmal ein bisschen umgucken, wenn das so weitergeht, weil Larsson gerade eine Schwächephase hat und ich weiß auch nicht, ob es so gut tut, wenn man dann immer sagt, oh guck mal, der hat jetzt seinen Marktwert verdoppelt und so weiter und so fort. Der muss auch mal wieder sich aufs Fußballspielen konzentrieren und mal wieder sehen, dass er ja zu einer Wirkmächtigkeit findet, die er schon hatte. Und wir wissen alle, dass er es kann, aber momentan ist es nichts. Und bei Mo haben wir schon gemerkt, okay, es war in Ordnung, solide, aber jetzt nicht wirklich die Sterne vom Himmel gespielt. Also wenn das so weitergeht, haben wir da eine Planstelle, die offen ist. Und wir wissen ja aber alle, dass Chaibi, der nach vorne gezogen wurde, jetzt wieder, der aber davor auch schon weiter hinten gespielt hat, der hat es solide gemacht, aber es ist nicht die Spitzenposition von ihm. Vielleicht wäre es aber trotzdem die beste Position von ihm, wenn ich das Spiel jetzt gegen Mainz sehe. Aber auch Skiri, wir haben auf diesen Positionen keinen, wo wir sagen, ach, damit bin ich aber gerade sehr zufrieden. Und das zeigt sich dann schon ein bisschen, weil die Ballverteilung, auch der tiefe Pass, der fehlt dann schon.
Ja, da stelle ich mir jetzt gerade, wenn ich euch so zuhöre, wirklich die Frage, ob wir da nicht einfach zu viele Baustellen haben. Ne? Also wir hatten über die Abwehr gesprochen, die sich jetzt irgendwie stabilisiert hat. Müssen wir jetzt einfach drauf hoffen, dass das jetzt auch erstmal so bleibt. Aber alles, was so dieser Transfer, hattest du es, glaube ich, genannt, Marvin, von der Defensive in die Offensive angeht, da haben wir irgendwie gerade sehr viele Schwierigkeiten. Wir haben einen Götze, der sagt, er ist nicht irgendwie fit, um da jetzt irgendwie voranzugehen. Was ich erstmal grundsätzlich irgendwie ganz gut finde, dass auch so ein Spieler einfach von sich aus sagt, so ey, kann ich gerade nicht. Ja, dann ist ja auch erstmal gut, das dann zu kommunizieren, aber nimmt uns natürlich gerade auch eine wichtige Position oder eine wichtige Figur dann da irgendwie raus. Dann haben wir einen Usun, der jetzt verletzungstechnisch ausfällt, wo wir nicht so richtig wissen, wie lange das ist. Jetzt gab es heute die Meldung, dass, oder gestern schon die Meldung, dass Larsson auch von der Nationalmannschaft abgereist ist. Man hat das jetzt irgendwie untersucht und sagt jetzt auch irgendwie, wird für mehrere Wochen ausfallen. Das kann jetzt auch irgendwie von 3 bis 6 Wochen irgendwie alles heißen. Chaibi ist gar nicht erst zur Nationalmannschaft gereist, weil er auch irgendwie muskuläre Probleme hat. Der kann wohl am Wochenende spielen. Zeigt aber auch, dass der die letzten Wochen da auch schon irgendwas mit sich geschleppt hat. Also alles, was so in der Mitte irgendwie ist, auf die wir eigentlich setzen würden, was so den Weg nach vorne angeht, machen wir mal irgendwie jetzt für den letzten Block in diesem Jahr irgendwie ein Fragezeichen dran, ein kleines bis vielleicht auch bei dem einen oder anderen ein großes. Und dann müssen die auch erstmal wieder reinkommen. Also wie passt das denn alles zu diesen Ambitionen der Eintracht, auch im nächsten Jahr wieder international spielen zu wollen? Müssen wir da irgendwas tun? Und da haben wir noch nicht über die Offensive gesprochen und die Frage, wer schießt denn überhaupt die Tore da vorne außer Burkhardt?
Boah, das wird echt schwierig. Ich finde aber die Idee, darüber nachzudenken, schon realistisch, und ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich auch echt andenken, weil diese Position, die wir jetzt ja im defensiven oder zentralen, aber eigentlich eher defensiven Mittelfeld ausgemacht haben, die ist ja eine Problemposition, die wir ja schon länger gesehen haben. Also ja, so, ne?
Wir sind in die Saison gestartet und haben gesagt, eigentlich hätten wir gerne noch einen Sechser.
Ja, genau, ja. Also wie gesagt, es ist tricky und natürlich, aber man muss auch dazu sagen, jetzt im Winter da was zu machen, wird natürlich, sag ich mal,
kostspielig.
Das ist kostspielig, das ist auch nicht erfolgversprechend. Wir erinnern uns an letzten Transfers, bei denen wir wirklich gedacht haben, geil. Ich meine, Kalajdzic, das war unglücklich, ne? Ja, das tut mir auch wirklich leid, weil der war ja verletzt, der hat ja gut gestartet und dann sind halt ganz schlimme Sachen passiert. Das hat uns ja auch allen, glaube ich, total leid getan. Aber das war natürlich auch so, wo du gesagt hast, hey, du hast eigentlich sau viel gemacht, um damit es funktioniert. Mhm. Und das hat halt nicht geklappt. Aber ja, ich würde auch darüber nachdenken, dass wir zumindest nicht die Augen versperren sollten, wenn wir was sehen, wenn wir sehen, ach guck mal, das ist ein Spieler, der könnte passen. Dann muss man die Schatulle wahrscheinlich öffnen, auch weil das genau das ist, was du sagst. Es geht am Endeffekt auch darum, dass du zumindest die Europa League wieder erreichst. Und wir sind jetzt, dadurch, dass wir Punktverluste gegen Union hatten, dass wir gegen Heidenheim, das ist wirklich nur der Gipfel der Frechheit, dass wir das nicht geschafft haben, dort 3 Punkte zu entführen. Das sind Punkte, die dir real fehlen. Und die musst du in der Rückrunde wieder rausholen. Und das ist das A und O. Und wie du richtig gesagt hast, da hast du noch nicht über die Defensive gesprochen. Das ist schon die Offensive. Weil die Defensive, da stimme ich dir zu, ich glaube, die Defensive, die kann jetzt so bleiben, die hat sich gefunden. Aber bei der Offensive, uiuiui. Also ich sehe es auch so, aber ich weiß nicht, wo das Geld herkommen soll.
Ja, ist ein schwieriges Ding. Aber du musst es halt jetzt einfach realistisch beobachten und beurteilen und gucken, inwieweit die Spieler, wenn sie denn dann wieder fit sind, wieder komplett da sind. Und wir reden ja auch seit Ewigkeiten schon immer wieder darüber, dass Giri seiner Form hinterherläuft, dann war es mal wieder irgendwie gut, jetzt war es wieder vielleicht eben nicht so gut. Also dann muss man da ja auch immer wieder mal so ein bisschen gucken. Da musst du halt das realistisch beurteilen und sagen, okay, wie sehr ist dadurch unser Saisonziel gefährdet oder auch nicht, und dann musst du da halt einfach auch handeln. Oder du musst halt frühzeitig sagen, nee, wir nehmen den Druck da raus und wir erreichen das Saisonziel nicht. Wir haben auch immer gesagt, bei der Eintracht muss man eine Saison drin sein, wo man mal nicht die europäischen Plätze erreicht. Ja, theoretisch muss das drin sein. Ob das praktisch der Fall ist, da bin ich mir nicht so sicher. Dennis, du hast auch hier immer Weisheiten am Start.
Ja, genau. Die einzige Weisheit, die habt ihr schon genannt, nämlich Wintertransfers sind oft teuer. Und wer gibt denn seinen, du musst ja überlegen, es müsste ein Spieler sein, der uns sofort weiterhilft, ein Regisseur fürs Mittelfeld auf die 6, der abwehrstark ist sozusagen und noch den entscheidenden Pass nach vorne spielen kann. Dass das in der laufenden Saison jemand gerne abgeben würde, das ist für mich quasi im Winter so gut wie, das musste nicht nur bezahlen, also das sind ja Preise dann, die du zahlen musst. Das ist schon barbarisch. Und was noch dazu kommt, du wirst wahrscheinlich niemanden finden, der aktiv das momentan so gut spielt für einen bezahlbaren Preis. Dann sage ich jetzt nochmal, du wirst eh einen Aufschlag zahlen müssen für Winter, ist immer so. Aber selbst wenn du dann jemanden, der vielleicht nur in der zweiten Garde und nicht viel Spielzeit hat, setzt du wieder auf so einen Naja, der kann es zwar, aber funktioniert er gleich. Er hat es jetzt in der Saison noch nicht so richtig zeigen können. Finde ich super schwierig. Also diese Position, ich weiß, dass das, wir müssen eigentlich handeln, weil jeder sieht es und jeder sagt, Mensch, aber der Zeitpunkt ist unglaublich beschissen und du hast im Endeffekt hier natürlich meiner Meinung nach noch die Hoffnung, du hast ja, wenn du den Kader durchgehst, ganz viele, die eigentlich irgendwann auch wieder rückkehren, die diese Position einnehmen sollten. Da kann ich ausführen, wenn ich weit weggehe, der mir auch bisher noch nicht so richtig gefallen hatte, ein Højlund, der ja auch ausfällt, verletzungsbedingt, ein Larsson, hoffentlich mit keiner langen Verletzung jetzt, sondern ihr habt es ja schon gesagt, ich hoffe, dass die Muskelverletzung sich vielleicht nur als irgendein kleiner Muskelfaserriss oder sowas rausstellt, dass man einfach schnell wieder Verfügbarkeit haben und er einfach dann schnell wieder reinkommt. Ein Skiri, der jetzt lang genug Zeit hatte, auch formtief zu haben. Jetzt wird es mal Zeit, dass man wieder zur Alterstärke jetzt in der Länderspielpause vielleicht zu kommen, dass sie einfach mal eine Verschnaufpause gebraucht haben, denn auch bis zum Winter sind noch ein paar Wochen. Die Saison, ihr habt es ja schon gesagt, Jahreswechsel ist ja nicht gleich Saisonwechsel oder Rundenwechsel besser gesagt, sondern wir müssen hier schauen, dass wir das Material, was wir auch haben, versuchen bestmöglich natürlich aufzustellen. Marvin hat schon gesagt, wenn ich diese Chaibi stelle, dann musst du eben gucken, kann ich das irgendwie nochmal mit einem Systemkniff machen, dass ich vielleicht tatsächlich mit ja noch einer weiteren 6 und Chaibi zieht sich aber sogar noch ein bisschen zurück, dass du in dem System musst natürlich aufpassen, dass du vorne wieder die Aggressivität in der Offensive nicht komplett verlierst. Aber da sehe ich eher weniger, auch wenn da auch sehr viel auf Burkhardt hängt, sehe ich da Potenzial, was momentan auch nicht abgerufen wird von Baroja. Knauf ist okay, Dohan ist jetzt auch wieder nach seiner Aktion am Wochenende zumindest mal gucken, hoffentlich auch wieder raus aus dem aktuell mal doch ein bisschen formtief. Also da finde ich, ist noch mehr Potenzial da als auf der 6 und da müssen wir gucken, dass das schnellstmöglich irgendwie versucht wird, trotzdem auch taktisch ein bisschen anders aufzustellen, weil so wie wir es momentan gemacht haben, das ist mir zu wenig und die Spieler fühlen sich anscheinend auch nicht wohl da, wo sie teilweise gespielt haben. Und das ja, tut welche, mir einfach weh zu sehen.
Welche Alternativen haben wir denn dann? Wenn wir sagen, okay, im Winter jetzt da auf diesen Stellen irgendwie nachzubesetzen, ist nahezu unmöglich und das, was möglich ist, kostet einfach eine Schweinekohle. Was sind denn die Alternativen, die wir dann haben? System umstellen, anders spielen, drauf verzichten, dass wir
definitiv,
dass wir Tore aus dem Spiel herauskriegen und wir starten wieder so eine unentschieden 0-0 Serie, wie wir sie letzte Saison hatten, dann höre ich auch schon wieder irgendwie die Mistgabeln klimpern.
Das muss es, glaube ich, gar nicht sein, dass du jetzt versuchst, alles nur auf die Defensive auszurichten, weil ich glaube tatsächlich auch mit der Rückkehr mit Christensen und so weiter, das ist, glaube ich, nicht das Problem, dass du hinten jetzt nochmal über die Doppel-6 versuchen musst, da alles nach hinten sozusagen zu betonieren, sondern ich glaube tatsächlich, dass du schauen musst, dass du so diese Kreativität, die ein Chaibi teilweise auf der Position mitgebracht hat und die Schwächen trotzdem ausgleichst, die er halt in der Defensive hat, vielleicht tatsächlich mit so einer Art, nochmal eine rückgezogenen Position 8 auf die 6. Ich weiß nicht, wie es dann genau umzusetzen ist. Man muss gucken, welches Personal steht, auch wann, wie zur Verfügung. Aktuell stellt sich ja die Mannschaft fast selbst auf am Wochenende und das ist einfach traurig. Da müssen wir erstmal gucken, wer überhaupt zur Verfügung steht. Dann können wir auch ein taktisches Konstrukt darum bemühen, denke ich zumindest. Wie ist denn dein Take, Marvin?
Naja, ich glaube, was wir dort bei diesem Personal deutlich sehen, ist, dass wir halt wieder sehr, sehr viel auf ein Korsett an allen, also von den ganzen Spielern angewiesen sind. Denn es zeigt sich halt relativ deutlich, die Eintracht ist nicht mehr eine Mannschaft, die einen krassen Unterschiedsspieler hat. Also, und das ist gar nicht negativ gemeint, das ist halt die Realität. Also wir hatten die letzten Jahre immer wieder die Situation, dass wir ein super Konstrukt hatten, aber wir hatten brutale Einzelspieler. Der letzte war Marmoush oder eigentlich auch, ja, aber selbst Ekitike war noch ein krasser, ja, so ein Spieler, der nochmal eine andere transzendente Qualität hatte. Und das bei allen guten Spielern, die wir haben, ist es halt nicht der Fall. Und dann merkst du halt, macht sich halt bemerkbar, dass wenn ein Rädchen nicht unbedingt ins andere angreift, dass es dann schwieriger ist. Ich würde trotzdem noch nicht komplett davon ablassen, zu sagen, dass man im Winter nochmal in der defensiven Mittelfeldposition nochmal nachdenken muss, nochmal gucken muss, was wäre vielleicht auch finanziell möglich. Ich weiß nicht, ob es jetzt so zwingend so ist, dass jetzt, keine Ahnung, es gibt Spieler wie, ja, also es gibt einen Vitali Janel, der eigentlich eine ganz gute Zeit irgendwie auch in England hatte, aktuell halt jetzt nicht so zum Einsatz kommt. Vielleicht wäre das trotzdem mal die Möglichkeit zu sagen, okay, du bist ja gar nicht mehr so jung, spielst jetzt aktuell irgendwie in der Premier League nicht, bist jetzt auch mit 27, ja, auch willst du vielleicht auch nochmal Verantwortung übernehmen, vielleicht auch nochmal zu einem guten Erstligaverein in Deutschland, da wäre vielleicht wie die Eintracht doch was. Dann würde ich vielleicht, dann musst du Geld investieren, aber ich glaube, das könnte man argumentieren, insbesondere halt, wenn man sagt, okay, ist trotzdem potenziell noch ein Spieler, der nochmal zu einem Nationalspieler werden kann. Es gibt schon noch den einen oder anderen, wo ich sage, da könnte man mal reingehen, auch, also wirklich auch relativ junge deutsche Spieler noch, die noch auch möglich sind, die noch bei Vereinen spielen, bei dem man schon merkt, dass sie da noch ein bisschen vielleicht auch lernen. Kann man drüber nachdenken. Du musst halt sehen, was möglich ist. Ich würde eher auch, dann, du hast ja auch einen eher älteren Spieler, so im Sinne von Skiri, aber vielleicht ein bisschen anderes Niveau. Da sehe ich vielleicht Vitali Janel tatsächlich sogar. Müsstest du mal approachen und musst du mal gucken, was möglich ist. Und wenn es nicht klappt, musst du einfach darauf hoffen, dass die Verletzung von Larsson nicht ewig dauert. Und dass du dann im Endeffekt Jamie wieder ein bisschen nochmal zurückziehst und der dann halt, ja, ein Niveau erreicht, was er zeitweise schon erreicht hat, weil ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, Skiri wird nie wieder eine unfassbar große Unterstützung sein. Irgendwie ist für mich so ein bisschen der Zug abgefahren, dass das nochmal ein ganz großer Breakout wird. Das ist oftmals solide, aber es ist nicht das, was ich mir erträume, muss ich sagen.
Stimmt.
Ja.
Wäre super. Also wenn ich bin auf keinen Fall auch dagegen, im Winter nachzulegen. Es hat einfach sehr, 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 sehr oft nicht funktioniert, war sehr teuer, ja, auch bei anderen Vereinen, nicht nur bei der Eintracht, sondern wenn du so in die Bubble mal ein bisschen drüber schaust, sind ganz viele Wintertransfers, die dann doch, wo du gesagt hast, oh cool, was, die haben den im Winter geholt und im Endeffekt war es dann eher so, zum Glück ist der Kelch an uns vorbeigegangen.
Dennis, du hast ja recht und dazu kommt ja auch noch, deswegen, ich habe es nicht ohne Grund formuliert, wo soll das Geld herkommen?
Ja.
Weil das könnte man jetzt irgendwie so lässig irgendwie wegreden, aber es ist Fakt, dass die Eintracht mit Geld gerechnet hat, potenziell in der nächsten Saison, übernächsten Saison für Wahi. Das sieht momentan gar nicht danach aus, als würden wir irgendwie einen Return auf Invest haben. Auf gar keinen Fall. Da müssen wir auch mal im Winter drüber nachdenken, was da überhaupt noch möglich ist. Ja. Weil auch da müssen wir ehrlich uns in die Augen schauen und sagen, ich glaube, man probiert alles und er probiert auch alles, aber es gelingt halt nicht. So, ne? Dann hast du dann die Situation mit Santos, wo es auch im Endeffekt darum ging, den potenziell irgendwann auch wieder zu verkaufen. Auch das stellt sich schwieriger dar, als wir gedacht haben. Das sind dann auch zwei Sachen. Also das heißt, du hast natürlich auch richtig viel Geld schon in dem Kader. Mhm. Und wenn du sagst, du willst jetzt neu investieren, den nächsten Schritt machen mit nochmal vielleicht einem defensiven Mittelfeld, da muss ja auch erstmal was anderes gehen. Und das wird nicht passieren. Nicht in dem Maß, in dem wir uns das vorstellen. Das heißt, also realistisch ist es auf diesem Preisniveau, das könnten ein paar Steals könnten es trotzdem sein. Überraschungen, ne, wo wir sagen, ach krass, cool, dass wir den irgendwie geholt haben. Vielleicht sogar auch aus der zweiten Liga, with all the respect, da ist vielleicht auch sogar ein bisschen was möglich. Aber so das ganz große Regal, wenn es darum geht, dass wir keinen verkaufen können, dann können wir auch keinen kaufen. Das, glaube ich, wird am Ende so laufen. Das heißt also, es ist Wunschvorstellung. Ich würde es mir auch anders erhoffen. Aber es ist vieles nicht so richtig möglich. Ne? Das ist die Realität leider, Jungs. Tut mir leid. Ich meine, der Kader ist, wie gesagt, gut. Und wir haben, aber trotzdem zeigt er Lücken. Und wenn du halt eine kleine Performance-Lücke hast, so wie wir es teilweise hatten, als wir sehr viele Gegentore kassiert haben und jetzt schießen wir nicht so viele Tore, dann hast du kleine Performance-Lücken, lässt Punkte und im Endeffekt kann alles ganz schnell gehen und dann denkst du, okay, jetzt hast du dich aufgerieben in der Champions League, bist trotzdem nicht weitergekommen, weil, ne, das ist ja mehr als realistisch, dass das passieren kann, weil du echt brutale Gegner hast. Ja, und am Ende stehst du dann irgendwie im März da und denkst, scheiße, ey, wie sollen wir jetzt noch die Europa League erreichen, weil das ist ja das Ziel. Das muss das Ziel auch sein, allein wir wollen nicht, mich würde es echt schmerzen, wenn wir nächste Saison Europa League haben und das Finale ist in Frankfurt und wir spielen gar nicht mit. Das wäre schon bitter.
Ja, zumindest die Chance solltest du irgendwie dir am Leben halten, aber dann musst du dich halt auch wirklich, da wirst du dich jetzt wirklich straffen. Du hast jetzt in diesem Block, der kommt, der eine wilde Mischung hat aus Gegnern, gegen die du eigentlich Punkte holen musst, wenn du mal guckst, dass wir da gegen Wolfsburg, Augsburg, ja, HSV würde ich schon auch noch irgendwie mit dazu zählen bis Jahresende, auch wenn der HSV vielleicht auch gerade gar nicht so schlecht unterwegs ist. Dann hast du aber halt auch Mannschaften da drin wie Leipzig und Dortmund, wo es auf jeden Fall schwer wird. Und dazwischen, wie du es richtig gerade gesagt hast, hast du Spiele in der Champions League, wo du irgendwie um die letzten Punkte irgendwie kämpfen musst. Aktuell stehen wir in der Champions League auf Platz 23. Also da ist halt auch, du bist quasi schon nah am Ausgang da wieder dran. Das wird alles nicht so schön.
Ja, wie gesagt, es kann auch, ich meine, das Ding ist, wir reden hier halt jetzt auch so, weil wir halt sehen, dass wir halt auch einfach wirklich viele Verletzte haben. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Ne?
Ja,
also
klar,
wir haben wirklich
zum Bild dazu.
Schmerzhafte Verletzungen mit Can Usun, mit einem Hugo Larsson und auch Özgür Jölund kann aktuell nicht zu dieser Option werden, die man sich dann irgendwo, wo man sich irgendwie denkt, okay, das wird halt irgendwie was Spannendes. Das sind halt wirklich krasse Ausfälle, die sind nicht wegzureden. Ja, und dann ist es halt auch so, dass du so offensiv halt nicht die Durchschlagskraft hast. Man merkt schon, ich würde schon tatsächlich sagen, dass ein Götze, der unfassbar tolle Momente immer noch in sehr vielen Spielen hat, wo ich wirklich sage, ach, das ist schon ein Götze. Aber es ist trotzdem auch so, dass die Phasen, in denen es schattig wird, auch ein bisschen größer werden. Und ich glaube, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, beim richtigen Spiel ist er immer noch eine absolute Granate. Und ich bin froh, dass er da ist. Aber es ist halt trotzdem nicht mehr so, dass du sagst, du kannst 1:1 nur auf ihn bauen. Und dazu kommt natürlich dann auch, dass du halt mal siehst, jetzt ist, ne, machst du einige so ein bisschen ihren Flow verloren. Dann ist es halt so, dass, da rotieren viele rein, aber Baroja bleibt unauffällig. Die ganze Halbzeit von Baroja gegen Mainz, weiß ich nicht, ob man überhaupt gemerkt hat, dass er da war. So, es ist so ein bisschen frech jetzt von mir formuliert, aber da kommen dann viele einfach nicht so auf ihr Niveau. Und das ist dann einfach, es ist tough. Andererseits ist es halt auch, und das gehört auch zu weit dazu, dass man überhaupt jetzt erst gegen Mainz gewonnen hat. Die Eintracht hatte, es gab auch Saisons, wo die Eintracht dann in eine Unentschieden-Serie gerutscht ist. Das hat man jetzt irgendwie überwunden. Das gehört auch zu weit dazu. Und das ist auch toll, dass man es geschafft hat. Aber man muss halt jetzt sehen, dass die nächsten Spiele auch erfolgreich sind, weil das, wenn du den Abstand zu groß werden lässt, wirst du nicht mehr rankommen. Da bin ich ganz, ganz sicher.
Ja, also vielleicht nochmal zusammenfassend. Es ist jetzt nicht alles so schlecht, wie wir es vielleicht jetzt in den letzten Minuten gemalt haben. Die Eintracht, wie du es gerade richtig gesagt hast, hat gegen Mainz so ein Stück weit das Ruder in die richtige Richtung gedreht. Man hat da die Punkte mitgenommen. Man ist jetzt mit Platz 7 und den 17 Punkten durchaus da oben an den ersten 6 Plätzen noch irgendwie dran. Was einen jetzt halt nicht in Euphorie ausbrechen lässt, ist halt einfach der Fakt, dass wir gerade diese undankbare Kombination sehen von Spielern, die nicht an ihr Leistungsmaximum kommen, Spieler, die ihr Leistungsmaximum erreichen, aber dafür wahnsinnig viel Energie aufbringen müssen. Leistungsträger, die verletzungsbedingt gerade nicht verfügbar sind und Spieler, die man sich vorgestellt hat, dass sie Leistungsträger werden, die aber gerade irgendwie weit davon weg sind.
Auf jeden Fall. Man muss auch immer wieder, ihr habt eben genau was Richtiges nämlich noch dazu gesagt gehabt bezüglich der Punkteausbeute, die wir bisher hatten. Außer so Spiele, wo man es wirklich heute noch richtig in den Arsch beißen dürfen, ist das Union-Spiel. Dann auch das Spiel Heidenheim, das sind Punkte, die hättest du holen müssen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Trotzdem bist du gerade mal, ich hatte nämlich gerade nochmal geschaut, 5 Punkte hinter Tabellenplatz 2. Das ist da oben ziemlich eng. Die Bayern sind natürlich mit Abstand wieder mit 28, aber ansonsten ist das nicht viel, was du normalerweise, und du siehst es, das sind eigentlich die Punkte, die wir hier dann verschenkt haben, wärst du auf dem Zielplatz, den du eigentlich ja ersten...
Wenn du die 5 Punkte reinrechnest, dann stehst du quasi mit Dortmund und Leipzig da oben, ja.
Korrekt. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir hier einerseits schauen, dass wir Ruhe reinbekommen. Jetzt darf es auch nicht in Hektik ausarten. Das wäre genau das Schlimme. Oder auch in so eine, in so ein Möchtegern-Abwehr-Bollwerk, wo du sagst, oh, hier alles nur noch hinten Abwehr, Abwehr, Abwehr. Und du spielst tatsächlich ganz viele Unentschieden. Marvin hat vorhin nämlich, da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Oh Gott, so eine Unentschieden-Serie wieder. da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und das musst du auch aufpassen, dass die vorne nicht alles verlernen. Die Offensive darf nicht abgeschnitten sein. Und das ist tatsächlich ein wichtiges Instrument, wo du einfach schauen musst, wenn es im Mittelfeld eben dann nicht laufen sollte und die Pässe nach vorne nicht kommen, dann musst du vielleicht tatsächlich auch an der Taktik mit, ja, ich blöd gesagt, lange Bälle, das Mittelfeld auch überspielen, über die Außen, dann muss sowas halt auch mal von der Abwehr kommen, dass ein Kochmann Spielaufbau macht, einen ordentlichen, vielleicht auch ein Theat oder über die Außen. Das ist im Endeffekt tatsächlich was, das merken wir immer wieder, wenn es in der Mitte gar nicht funktioniert. Und das haben wir auch in vielen Spielen jetzt schon gesehen, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Wir tun ja jetzt hier so, jetzt sind die Spieler verletzt, jetzt haben wir hier ein Problem. Sondern ja, haben wir ja genau auch in den letzten Minuten schon vorher drüber gesprochen. Das ist ein bekanntes Problem in der Saison wieder bei der Eintracht. Und so richtig ein gutes Mittel haben wir jetzt noch nicht gefunden. Ich hoffe, dass das auch Dino Topmöller und Team noch mal ein bisschen versuchen. Ja, wenn jetzt die Ausfälle auch noch da sind und das Problem noch offensichtlicher wird, dass da in der Mitte was fehlt, vielleicht auch da taktisch noch ein bisschen zu versuchen nachzubessern. Wird nicht gegen alle Mannschaften gehen und schon gar nicht gegen die Top-Mannschaften, aber um bei, ich sage jetzt mal, gleich oder sogar schwächeren Gegnern die Punkte irgendwie dann doch noch zu holen, da glaube ich, ist die individuelle Stärke auch in der Mannschaft da. Und da müssen wir einfach, wie gesagt, mir ist es ein großes Interesse, dass wir nicht anfangen, hinten alles zuzunageln und einen Bus auf die Linie zu parken im 16er, sondern wirklich zu schauen, dass wir das Tore schießen vorne und den Offensivdrang nicht verlieren. Das geht sehr schnell leider. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert, weil eigentlich stehen wir von der Tabelle in Ordnung. Sowohl in der Champions League ist noch alles offen. Ne, es ist nicht so, dass wir ausgeschieden sind oder auf dem besten nicht Weg sind, in den Abgrund zu geraten, sondern du hattest krasse Gegner. Das ist tatsächlich ist ja jetzt eher das, was jetzt kommt, ist ja noch eher machbar als das, was bisher kam. Und da müssen wir einfach schauen. Trotzdem ist die Punkteausbeute für das, was da war, gar nicht so, so schlimm. Hätte viel schlimmer laufen können noch. Und dementsprechend auch in der Bundesliga. 17 Punkte, nicht geil, aber absolut okay noch. Hast ein paar Spiele dabei gehabt, das darf jetzt nur nicht, darfst jetzt nicht gegen Köln wieder, das wird schwierig, aber auch gegen Köln musst du Punkte holen. Ihr habt es angesprochen, Augsburg, ich frage mich jede Woche wieder, wie kann Augsburg immer noch auf Platz 15 stehen? Gefühlt haben die seit Monaten nicht mehr gewonnen. Das sind so Sachen, das regt mich auf, dass wir da musst du die Punkte einfach, das müssen sichere 3 Punkte sein. Wahrscheinlich reden wir im Podcast danach wieder und sagen, was war denn das wieder am Wochenende? Trotzdem meinetwegen dann so wie gegen Mainz, dass wir zumindest dann gewonnen haben. Aber das ist auf jeden Fall was, da kannst du dich trotzdem gut positionieren, sodass wir, und das Ziel muss ausgeschrieben sein, nächstes Jahr mindestens Euroleague zu spielen, weil das, also was gibt's denn Geileres als Euroleague-Finale in Frankfurt? Das ist Motivation und im Kopf, wenn du das irgendwie, kannst eine geile Story draus machen, egal. Aber da hoffe ich einfach drauf. Und ich finde, dass diese ganze Schwarzmalerei, die wir jetzt hier zu Recht auch, ne, und sagen, oh, Vorsicht, 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 wir haben alles noch super in der Hand. Im Winter hast du auch noch vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen nachzubessern auf dem Transfermarkt. Mal gucken. Aber spielerisch, der Kader und die Personen, die du da eigentlich hast, sind individuell so stark. Du musst ordentlich zusammenspielen und vielleicht das Konzept der Taktik ein bisschen anpassen und das Spielkonzept auch mal erkennbar zu zeigen. Dann, glaube ich, haben wir da ganz, ganz gute Möglichkeiten, sowohl in der Champions League nochmal die Runde zu überstehen, als auch in der Liga mit eigenen Kräften dort oben zumindest die Plätze anzugreifen, die wir uns als Ziel gesetzt haben. Und eine Zielkorrektur dafür ist es meiner Meinung nach noch zu früh.
Ach, guck mal hier, lauter positive Worte. Das auch hoffentlich hört Dino Topmöller mit. Insofern sind wir da ja positiv. Naja, Dennis spricht es ja an. Das ist ja alles noch im Bereich des Möglichen. Ich muss sagen, ich mache da jetzt auch mal einen Haken dran. Hier hochoffiziell. Ich habe mich jetzt die ganzen Wochen darüber beschwert, bitterlich, dass wir gegen Union verloren haben. Dass wir, wird mich ewig ärgern auf jeden Fall, aber ich höre jetzt auf damit. Wir haben gegen Union verloren, das hat mich abgefuckt. Wir haben gegen Heidenheim nur 1 Punkt geholt, das hat mich auch abgefuckt, aber Es muss weitergehen. Ich schaue jetzt nach vorne. Ich werde das hier hoch und heilig nicht mehr erwähnen. Das ist, ich werde alles dafür tun, dass ich das nicht mehr erwähne, weil wir gucken jetzt wie Dennis nach vorne und dann schauen wir, dass wir das hinbekommen. Und es ist trotzdem so, dass die Mannschaft allein von der Fähigkeit, von den Fähigkeiten auch wirklich auf die, so schon auf die sechs auch gehört in der Bundesliga. Ne? Das kann man schon auch verlangen. Das heißt, man braucht wieder die Spiele, du brauchst wieder die Sicherheit, die hast du im defensiven Bereich und die musst du dir auch wieder erarbeiten. Ich weiß halt nicht, wie geil es ist, dass immer wieder diese Länderspielpausen sind. Die, ich weiß, die sind wahrscheinlich schon Jahre festgelegt. Genau, ja, gutes Jahr ist auch bald vorbei, ne? Also jetzt so langsam reicht's halt auch, ne? Also es ist wirklich, es kommt mir sehr viel vor. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist. Von mir, das kann schon sein, aber dass du immer wieder diesen Ausbruch hast, das nervt schon. Aber wir wollen das ja zum Teil auch, ne? Also ich meine, es gibt ja auch allein die Tatsache, dass wir auch Champions League spielen wollen, dann hast du eben eine automatische Mehrbelastung. Das hast du immer im DFB-Pokal nicht mehr. Ja, Glückwunsch dazu. Das wird schon laufen. Ich glaube dran und trotzdem bleibe ich dabei. Wenn ein Fenster sich öffnet, und ich habe Vitali Janelt ja nicht umsonst angesprochen, weil ich ja gesagt habe, das wäre ein Spieler, der in mein Beuteschema passen würde. Und darüber hinaus ist es noch so, dass er gerade bei seinem Verein nicht spielt. Und wenn sich so ein Fenster öffnet, allein zu sagen, hier, also du spielst da nicht. Der Verein hat auch gesagt, er braucht dich nicht unbedingt und wird mit einer Leihe zufrieden sein. Solltest du darüber nachdenken. Manchmal ist es schon noch so, dass man sagt, hey, vielleicht können wir über eine Leihe was lösen. Ja. In der Bundesliga nicht, da bin ich ziemlich sicher, weil die Top-Vereine werden niemanden an uns geben wollen. Da ist der Zug unfassbar weit schon abgefahren. Das wird nicht mehr funktionieren, aber du kannst in der Premier League, da sind die Kader manchmal sehr groß und die Spieler haben manchmal trotzdem noch wenig Möglichkeiten. Wir kennen ja diese Dauerverleihen-Situation hier wie beim FC Chelsea. Da haben ja ganze Leih-Armies, Loan-Armies, da ist es nochmal was anderes. Aber auch bei dem Verein darunter gibt es immer mal Spieler, die gar nicht so viel spielen. Und dann kann man zumindest mal anklopfen und schauen, was da möglich ist.
Ich habe gerade eben mal geguckt, es gibt nur eine Länderspielpause nächstes Jahr im März und dann erst wieder nach der Saison. Also ist deutlich weniger.
Wunderbar.
Aber mir kam es auch sehr viel vor. Also, das heißt, unser Fazit bis hierhin ist, es ist noch nichts passiert. Wir können noch viel richtig machen, aber wir müssen auch an den richtigen Stellen die Stellschrauben drehen. Ist das so die Zusammenfassung, die man da geben kann?
Unbedingt. Und das Schlimme ist ja, mir ist gerade eingefallen, haben wir nicht sogar noch so saudämlich 2-2 gegen Freiburg gespielt? Also auch so verschenkte Punkte. War das nicht gegen so einen Freistoß noch kurz vor Ende?
Grifo, oh, jetzt fängst du wieder Dennis an oder was?
Ja, nein, ich meine nur, das sind so Punkte, wo es einfach fehlt. Das ist für mich ein positiver Effekt, weil wenn du das abstellst, werden wir sogar, wir haben vorhin die Punkte zusammengezählt, die wir eigentlich sinnlos verschenkt haben.
Dann wären es 7 Punkte, dann wären wir weiterhin Bayernjäger Nummer 1, genau.
Nein, aber daran merkst du, das muss abgestellt werden, so ein Scheiß, ne? Diese individuellen Fehler teilweise.
Dieser Kleinkram.
Ist, ja, der Kleinkram, die Blöden, das hat uns wirklich Punkte gekostet. Das, wie gesagt, sollte jetzt nicht als Dämpfer dienen, sondern tatsächlich nochmal das unterstützen, was du sagst. Zusammenreißen, gucken, ja. Und dann passt.
Dass es reicht, wenn wir die kleinen Dinge ändern, weil so schlecht, wie wir ihn vielleicht zwischendurch gemacht haben, der Kader gar nicht ist.
Da mache ich gerne einen Haken dran.
Ja, ich habe hier schon, nachdem Marvin das gesagt hat, habe ich schon hier einen großen Haken auf den Zettel, der vor mir lag, gemalt. Also ich hab meinen Haken auch dran gemacht.
Ich muss ihn imaginär machen, leider. Ja. Kein Zettel weg.
Ja, bevor du jetzt hier an die Wand malst und Ärger kriegst, das wollen wir natürlich nicht.
Sehr gut.
Genau, aber dann haben wir alle drei den Haken dran gemacht. Ja. Was machen wir denn dann jetzt mit dem Rest von dieser Länderspielpause? Den Satz hat man jetzt nicht mehr gehört, aber hat sich Marvins Leitung kurz regeneriert, glaube ich. Aber ich glaube, er wollte regenerieren.
Regenerieren, ja, genau, das ist sehr gut. Ja.
Ja. Regenerieren ist gut, nochmal Energie tanken, auch für die Eintracht-Spieler, weil es kommt ja dann jetzt nicht an diesem Wochenende leider, aber am Wochenende danach ein auf jeden Fall wichtiges und auch wahrscheinlich stimmungsreiches Spiel. Wir dürfen nämlich dann beim FC Köln ran. Also das wird auf jeden Fall ein Highlight-Spiel und hat ja auch zu Recht den Samstagabend 18:30 Platz bekommen.
Ist mega spannend, oder? Also, liebe Leute, ich muss wirklich sagen, ich hätte die Kölner vor der Saison nicht da erwartet, wo sie jetzt aktuell stehen.
Definitiv nicht.
Das ist, ich hatte auch mit Axel gesprochen, im vierten Offiziellen vor der Saison oder noch, na, da war noch früh in der Saison und da bin ich echt nicht davon ausgegangen. Gut, jetzt klar, jetzt hier zwar verloren gegen Gladbach, das tut auch ein wenig weh, aber man muss schon sagen, ich habe Respekt, da sind echt viele Spieler, die gut performen, die mich auch positiv überraschen. El Mala ist natürlich einer der Spieler,
ja,
die uns, glaube ich, alle erfreuen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich das Gefühl habe, auch wenn ich ihn ultra unsympathisch finde, wirklich, ultra unsympathisch, Lukas Krasniós, ich kann mit dieser Person, ich will nicht zu viele Worte verlieren. Also ich kann auf jeden Fall mit der Person nicht viel anfangen. Aber, das muss ich auch sagen, es ist schon erstaunlich, dass er das so gut hinbekommt. Und es ist schon erstaunlich, dass er es auch immer wieder hinbekommt, das haben wir jetzt bei dem Spiel gegen Mönchengladbach gesehen, dass er sich vor die Mannschaft wirft und dann, wie soll ich sagen, die Kommunikationsstrategie eigenhändig übernimmt, sodass gar nicht zu viel Stress auf die einzelnen Spieler übergeht. Das finde ich schon bemerkenswert. Und das muss ich ihm geben. Und das ist mit Sicherheit auch Teil des Erfolgs. Das heißt, gegen den FC Köln, auch wenn wir das jetzt wieder uns gerne hätten, das wird ein ultraschweres Spiel. Wir würden potenziell auch gegen einen alten Weggefährten wie Luca Waldschmidt spielen, der vielleicht dann wieder eingewechselt wird. Wir werden auf jeden Fall gegen interessante, auch junge Spieler spielen. Das wird Marvin Schwebe, war ja auch mal bei der Eintracht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Torhüter, der Kölner. Also da ist auf jeden Fall eine Menge drin. Und das wird nicht einfach, aber erneut, ich sage, wie ich es immer noch denke, die Eintracht hat diese Fähigkeit, auch solche Spiele einfach zu gewinnen. Und das kannst du, wenn du die individuelle Qualität auf den Platz bringst, selbst ohne ein Can Usun, wir müssen halt ein bisschen da hin und her improvisieren, aber trotzdem, ich war sehr erfreut darüber, dass ein Litz Doğan jetzt gerade wieder gezeigt hat, was er alles drauf hat. Und das ist ein krasser Faktor.
Bist du dir sicher, dass Marvin Schwebe mal bei der Eintracht war?
Auf jeden Fall war Marvin Schwebe, doch, das kann ich dir hundertprozentig sagen. Marvin Schwebe war damals Jugendtorhüter bei der Eintracht.
In der U19, ja. U17, ja.
Und okay. der tatsächlich hatte sich da schon ein gewisses Talent abgezeichnet, aber ich glaube, da waren wir zu gut besetzt, dann auch in der Level darunter, deswegen hat das nie geklappt. Aber es wurde schon auch mal drüber gesprochen, was man mit ihm denn machen könnte.
Ja, okay. Du hast übrigens noch einen Spieler in dem Kader vergessen, der auch mal bei der Eintracht war, nämlich Ragnar Ache.
Auf jeden Fall. Auch gut, dass du die Person nennst. Hüseyin Basic war nicht bei der Eintracht, sondern der war nur beispielsweise, der war nur bei den Kickers Offenbach und zwar gar nicht so lange her. Spielt aber mittlerweile auch echt eine ordentliche Saison, finde ich auch sehr beachtlich. Also da sind, wie gesagt, einige tolle Spieler dabei.
Mhm. Ja, also es wird auf jeden Fall ein offener, ehrlicher Fight. 18:30 in gut anderthalb Wochen. Was heißt denn gut anderthalb Wochen, in anderthalb Wochen? Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich mega, mega Bock drauf hatte und das sind für mich immer so diese Highlight-Spiele in dieser Fußballsaison, einfach gegen solche Gegner, wo halt auch viel Emotion mit dabei ist. Also das wird auf jeden Fall geil.
Aber ist das nicht für euch auch ein Muss-Sieg? Also ich denke nämlich, wenn du dir anschaust, auch die Ergebnisse, wo sie gepunktet haben, außer dass sie gegen Hoffenheim ein 1-0 gezogen haben und die da auch gegen Dortmund ganz gut nur 1-0 verloren hatten. Klar, HSV, ihr habt es vorhin gesagt, musste auch irgendwo einordnen. Da haben sie natürlich mit 4-1 ordentlich gewonnen, aber sonst auch sehr viele durchwachsene, schwache Partien dabei gehabt. Punkte 1-1 gegen Augsburg, 3-3 gegen Wolfsburg, dann auch gegen die oben, bei vielen auch verloren. Ne? Also die Punkte kommen schon aus so Spielen wie Mainz, wie wir auch schon gesagt, dann hast du einfach ganz, ganz viele Punkte gehabt, wo du sagst, okay, weil ich habe gerade geschaut, wo haben die denn überhaupt ihre Punkte her? Wie kommt es, dass die so weit oben stehen? Haben auch gegen ganz viele dann doch, gerade die oben unter den Top 6, ob es Leipzig, Stuttgart, die ganzen Dortmund, haben sie überall im DFB-Pokal dann die Packung 4-1 gegen die Bayern. Also haben sie schon viel, viel einstecken müssen. Dann gegen Gladbach, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Paradeleistung, da 3-1 zu verlieren. Vielleicht aber gut, der Derby-Charakter. Ich habe keine Ahnung, ob das dann im Endeffekt da, das Spiel habe ich auch nicht verfolgt. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, finde ich zumindest, dass du vor Köln von der nominellen Seite her, ihr habt jetzt auch schon ein paar Namen genannt, glaube ich schon, dass wir personell deutlich besser aufgestellt sind. Performance-technisch müssen wir einfach nur gucken, bringen wir es endlich wieder ein bisschen auf die Straße oder gibt das so ein Gegurke und Köln kommt aus einer eingespielteren Richtung. Aber ich finde auch nicht, dass die jetzt so mega geilen Fußball spielen. Also zumindest das, was ich gesehen habe.
Also wie gesagt, ich finde, die machen das schon sehr, sehr gut. Und ich finde, die spielen eine überraschend tolle Saison für Kölner Verhältnisse. Da bin ich eigentlich nicht, wäre ich nicht davon ausgegangen. Wenn du dir überlegst, die haben ja auch eine schwierige Zeit gehabt. So, ne?
Ja, stimmt schon.
Aber so viel, und dass sie es auch wieder geschafft haben, in der ersten Liga unterwegs zu sein, das ist schon alles toll. Deswegen Respekt an Köln. Trotzdem hast du natürlich auch recht damit, wenn du sagst, ja, aber wenn wir uns die Einzelpositionen angucken, dann müsste es eigentlich für die Eintracht ausgehen und da bin ich trotzdem auch bei dir. Klar, Köln muss gewonnen werden. Und das nächste und das Bundesligaspiel danach, ja, das ist dann auch, wird auch nicht einfach, aber auch da musst du überlegen, ja, warum sollte ich denn nicht gegen fucking Wolfsburg gewinnen, die gerade auf der 14 sind? Auch das ist ein Spiel, was du gewinnen musst. Und dann wird's, und dann beginnen so die knackigen Wochen. Ne, dann hast du erstmal RB Leipzig und dann hast du in der Champions League hast du Barcelona. Da musst du erstmal gucken, wie du da unbeschadet davon kommst. Aber dann hast du auch nochmal Wochen, wo du sagst, hey, so die Abschlusswoche vor Weihnachten, ist halt auch nochmal mega spannend. Gegen Augsburg in Frankfurt. Wir wissen, Augsburg, beschissener Gegner, der uns gar nicht liegt. Trotzdem müssen da auch die obligatorischen 3 Punkte rein, die halt nicht reinkommen wahrscheinlich. Und dann, du hast eigentlich so ein vorweihnachtliches Fest. Und das, René hat ja gerade die Spiele angesprochen, die uns besonders freuen. Da ist auch das Spiel gegen in HSV. Hamburg gegen den HSV ist auch ein Spiel, das klingt von vorne bis hinten nach Bundesliga. Das ist natürlich dann auch nochmal ein schöner Abschluss. Ja. Also trotzdem, du kannst hier, also wenn ich mal ein bisschen optimistisch bin, warte mal, dann hole ich aus der Liga 3-6, naja, 3-6, 9, ja, ich kann noch bis zu 12 Punkten, würde ich sagen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, die du jetzt aufgezählt hast, wenn du sagst, wir sind gegen Köln, sind die einzelnen Spieler stärker und das muss klar gewonnen werden gegen Wolfsburg. Hast du gesagt, du siehst eigentlich keinen Grund, warum du da nicht gewinnen solltest. Augsburg, wir wissen, wie das diese Saison ist. Also wenn Augsburg nicht schon vorher den Trainer entlässt, dann werden die den Trainerwechsel auf jeden Fall machen, bevor sie gegen uns spielen. Das ist auch so ein Ding, was sich diese Saison irgendwie durchzieht. Dann hast du 12 Punkte. Zwischen 9 und 12 Punkten bist du auf jeden Fall noch mit dabei.
Auf jeden Fall. Ich meine, die trennen sich ja von einem nach dem anderen. Ich musste auch 1000 Mal nachschlagen, um überhaupt mal zu gucken, wer der aktuell überhaupt Trainer ist. Also ja, da passiert auf jeden Fall. Ich meine, Wolfsburg hat ja jetzt Simonis schon entlassen. Jetzt wird der neue Trainer es dann vielleicht ein paar Wochen machen. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Und beziehungsweise der ist doch gar nicht da. Und dann ist der Nachfolger von Simonis vielleicht auch schon vor dem Eintracht-Spiel weg. Also das kann alles passieren. In Wolfsburg herrscht ja auch keine. Das ist auch das Ding. Das darf man auch gar nicht vernachlässigen. Die Wolfsburger denken immer wieder, wir sind so ein gestandener, sicherer Bundesligist. Aber es kann schon passieren, dass da mal irgendwas in eine andere Richtung geht. Schauen wir mal, wie das ist, aber da hätte ich natürlich kein Problem mit. Aber um die Perspektive nochmal zu haben, um ganz kurz festzuhalten, wir können aus dem Spiel gegen Mainz jetzt nicht unfassbar viel ziehen, wo wir sagen, das hat mir jetzt Mut gemacht für ein spielerisches Aufblühen der Eintracht. Aber es waren wichtige Punkte, die uns ein bisschen, nicht in eine relaxter, aber in eine okaye Position bringen, dass gegen Köln natürlich auch gewonnen werden muss, du nicht den Megadruck hast, aber dass du schon sagen kannst, hey, wir haben es geschafft, auch jetzt mal ein paar Spiele ohne großartige Gegentore hier zu bestehen und jetzt muss halt die Einzelqualität wieder vorherrschen und jetzt muss im Endeffekt, du hast ja auch angesprochen, Dennis, lange Bälle, ja, lange Hafer manchmal, der muss halt dann auch wenigstens sitzen. Mal gucken.
Stimmt.
Ja. Gut. Bergamo hatte übrigens auch vor 2 Tagen seinen Trainer entlassen, ne?
Es ist wirklich Wahnsinn. Hier passiert immer wieder das Gleiche. Genau.
Alles das, was irgendwie so in der Liste als nächstes bei uns als Gegner steht, wechselt die Trainer durch.
Ah, genau. Aber nur noch eine Sache, da will ich noch mal ganz kurz drauf hin, was mir schon ein bisschen bei allen, ne, wie gesagt, ich denke, wir sind ja jetzt auch nicht zu pessimistisch, aber wo man schon wieder drüber nachdenken muss, auch ein Spielsystem wieder zu kultivieren. Weil ich hatte in der letzten Saison ein super gutes Gefühl, was dieses Spiel anbelangt, was auch das schöne Eintracht-Spiel anbelangt. Und das habe ich jetzt gerade, es droht die Eintracht gerade wieder zu verlieren. Also so das Spiel gegen Mainz war für mich so eine 2023er Tino Topmüller-Truppe. Und ich hoffe, dass wir nochmal den ein oder anderen Kniff finden, das wieder umzukehren. Ich glaube an die Mannschaft. Ich glaube auch an die Schnelligkeit von einem Nene Brown beispielsweise, der dann die Möglichkeit hat, dem Spiel seinen, ja, wie soll ich sagen, Stempel aufzudrücken. Ich glaube auch, dass beispielsweise ein João Mateo Baroja wieder hereinfindet. Da bin ich sicher. Und ich glaube auch, dass wir so diese dauerhafte Stabilität von Johnny Burkhardt uns auf jeden Fall gut tut. Aber du brauchst noch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, dass es wieder auch spielerisch besser werden kann. Und dann sind wir wirklich auf der sicheren Seite.
Ja. Gut. Ich glaube, damit haben wir so ziemlich alles, was wir an Themen auf dem Zettel hatten, besprochen. Ich hatte euch vorhin die Frage.
Eine Sache will ich noch.
Ja, dann oha.
Ja, und zwar, ich will mit euch mal ganz kurz über eine Personalie sprechen. Und zwar, Zetterer. Ne, Zetterer muss ja, gehört ja zum Teil auch dazu, dass er auch diese Sache, mit, wie soll ich sagen, stabilisiert. Ich würde schon sagen, dass die Hereinwechslung schon zumindest nicht nachteilig war für den Kader. Ich glaube, es gibt ja viele kontroverse Meinungen in der Sache Santos und etc. Aber
sportlich hat es, glaube ich, durchaus zu der positiven Entwicklung beigetragen. Ja.
So, genau. Und jetzt finde ich es ganz interessant, dass Krösche ganz neue Töne anbringt. War das vor ein paar Wochen, Monaten noch so, dass wir gemerkt haben, aha, okay, es zeichnet sich schon ab. Auch der Hype um Santos, den geht die Eintracht ja gerne mit, um auch dementsprechend potenziell jemanden wie Santos auch Gewinn bringt, wieder zu veräußern, hat das Hype-Spiel mitgemacht. Und plötzlich bringt Krösche Zetterer als Nationaltorhüter ins Spiel. Also das, und da will ich einfach nur eure Perspektive fragen. Dennis, wenn Krösche das macht, ist das nicht ein wenig gegen das ursprüngliche Vorhaben, mit Santos möglichst viel Geld zu verdienen? Weil wenn so eine Diskussion Feuer fängt, dass Zetterer potenziell auch im Kreise der Nationalmannschaft unterwegs sein könnte, dann mache ich es mir ja noch schwerer, damit Santos irgendwann wieder ins Tor zu stellen.
Ich verstehe, was dein Punkt, ja. Ich habe die Argumentation von Krösche auch ein bisschen verfolgt, dass er eben sagt, einer der wenigen, der sich in der Champions League zeigen und profilieren kann, solide Leistungen zeigt und damit entsprechend zwangsläufig zum erweiterten Kader des Nationalmannschafts-Scoutings zumindest gehören müsste. Finde ich an sich, ja, ist ja nicht falsch. Du siehst ja, dass du schon ich sage jetzt
genau,
mal,
das habe ich auch nicht gesagt, dass es falsch ist. Ich habe nicht gesagt, dass es falsch ist. Ich finde nur seine Strategie merkwürdig. Weißt du, ich widerspreche nicht der inhaltlichen Situation, aber ich finde es merkwürdig, dass er das macht. Darum geht's mir, weißt du?
Nein, da bin ich voll bei dir. Also es ist auf jeden Fall mit dem Fähnchen, das Fähnchen mit dem Wind gereckt oder wie auch immer man dazu sagen soll. Finde ich auch seltsam, ja. Wobei du ja immer bedenken musst, ich glaube, dieser Zug ist sowieso ein bisschen abgefahren, nachdem da dieser Hickhack war mit hin und her wechseln und dann doch jetzt wieder. Und ich denke, da wäre... Das hat, glaube ich, keine Auswirkung darauf, ob ein Santos wahrscheinlich bei uns ohnehin es schwierig hat, wieder reinzukommen. Die Nominierung oder die Positionierung wir haben trotzdem auch noch einen super Torwart, der auch jetzt reingekommen ist, der auch noch Champions League spielt und entsprechend Nationalmannschaft spielt. Finde ich eigentlich dann nicht unbedingt seltsam, sondern wahrscheinlich würde schon denken, naja, der Marktwert, dann hast du eben Zetterer, den Marktwert, den ein Santos auf jeden Fall verloren hat durch unser Hickhack hier und diese komischen Wechsel und die Situation, die auch generell dazu geführt haben, dass die Leistung, konnte ja jeder sehen, dass auch ein Santos da jetzt kein Hochperformer war, sonst würde er ja noch spielen. Das ist natürlich was, finde ich, schon verständlich, dass dann auf die Nummer 2 versucht ausgesucht wird, die jetzt erstmal so ein bisschen ins Schaufenster, und wir haben hier einen super Spieler, das ja automatisch dann zu einer Marktwerterhöhung auch bei einem Zetterer führen würde. Dementsprechend, das finde ich schon eigentlich eher logisch, dass er das dann in der Position versucht irgendwie zu nutzen. Aber René, vielleicht hast du da noch eine andere Meinung zu.
Also ich sag mal, wenn du es einzeln betrachtest, jetzt nur die Aussage bezüglich des Kandidat für den erweiterten Nationalmannschaftskader, fände ich es prinzipiell erstmal nicht tragisch, weil du natürlich auch deinem nominellen zweiten Torhüter den Rücken stärken kannst, erst recht dann, wenn diese Diskussion um wer steht bei der Nationalmannschaft im Tor gerade auch irgendwie so ein bisschen komisch ist und du halt siehst, dass dann da auch irgendwie Torhüter nominiert werden, die halt eigentlich gar nicht auf diesem Niveau gerade eben spielen. Wenn du es allerdings in Summe betrachtest mit dieser ganzen Vorgeschichte und so weiter, dann mache ich da schon ein sehr großes Fragezeichen an so einer Aussage dran, weil es, und das ist jetzt dann auch wieder viel rein interpretieren, dir erstens meiner Meinung nach nicht hilft in der Diskussion mit deiner eigentlich nominell genannten Nummer 1, ihm da irgendwie die Möglichkeit zu geben, wieder irgendwie zurückzukommen. Ja, weil jetzt denken wir mal ein bisschen in die Zukunft, man macht diesen Wechsel in der Zukunft dann wieder von Cetera auf Santos, dann geht das wieder nicht gut und dann wird man diese Aussage wieder herausziehen und sagen, ja, wir haben sowieso nicht verstanden, warum sie das machen, weil Kröscher hat doch vor 3 Monaten, 4 Monaten noch gesagt, der muss, das andere ist eigentlich sogar einer für die Nationalmannschaft. Also du tust dir da irgendwie keinen Gefallen oder, und jetzt kommt großes Reininterpretieren, oder man weiß, dass man da jetzt irgendwie das Tischtuch sowieso schon zerschnitten hat und rechnet eigentlich gar nicht mehr mit einer Rückkehr von Santos.
Wie ist denn dein Statement dazu, Marvin? Wie ist denn dein Gedankengang in der Geschichte?
Ach, ich hab noch keinen festen Gedankengang gemacht, deswegen war ich echt interessiert, was ihr sagt. Und es ist ja auch, ja, also ihr bereitet mir hier gute Punkte. Ich glaube fast, dass er, ich weiß nicht, also ich würde schon sagen, dass ein Krösche jemand ist, der schon 2 Schritte nach vorne denkt und der schon denkt, okay, ich mache natürlich das auch, was gut fürs Business ist. Und ja, es ist natürlich jetzt kurzfristig auch gut fürs Business, wenn ich meinen Torhüter in den Nationalmannschaftsumfeld reinrede. Und wie gesagt, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es einfach ein guter Torhüter ist. Und ich glaube, glaube trotzdem, dass das dazu führt, dass die Diskussionen noch lauter werden, sollte irgendwann wieder eine Wachablösung dastehen. Mhm. Also ich glaube, du machst ja potenziell das Feld noch weiter auf. Aber es kann auch sein, dass Krösche sagt, okay, gut, lieber den Spatz auf der Hand als die Taube auf dem Dach. Ne? So
korrekt.
War das.
Ja, ist korrekt.
Ja, genau. Und dann mache ich das meiste mit dem Spatz, den ich in der Hand habe, und versuche den aufzupimpen bis zum geht nicht mehr. Und das ist halt mal Cetera. Und der wird dann halt so größtmöglich hier aufgeplustert und sage ich, ne, potenzieller Nationalspieler, dass mein Marktwert insgesamt auch in einem Kader noch weiter nach oben geht. Weil es ist auch klar, jede Nominierung ist für jeden einzelnen Spieler potenziell in Sachen Marktwert erstmal gut. Das muss ja nicht immer so enden wie bei Collins, der arme Kerl. Aber das ist mein Take dazu. Also ich finde es ganz spannend. Ich würde es ganz gerne noch beobachten. Fand es aber interessant, dass er überhaupt diesen Weg gegangen ist und sich auch zumindest gedanklich weiter damit beschäftigt, dass wir das ist so die Ableitung, die man auch davon treffen kann, dass ein Cetera noch für eine lange, lange Zeit im Eintracht-Tor stehen wird. Weil
ja,
das ist, glaube ich,
ja,
die mittelbare Aussage davon.
Ja.
Ja, das war mein Take. Das,
wobei man auch sagen muss, genau das Thema ist ja, und da sind wir uns auch, glaube ich, einig, und das hast du ja auch zugestimmt, Marvin, am Anfang, es gibt auch momentan keinen Grund, schon wieder zu wechseln.
Auf gar keinen Fall.
Also,
das wäre jetzt auch quatschig. Also,
wenn jetzt, ne, du merkst ja, dass, also es gibt ja eine gute Lobby, sage ich jetzt mal blöd gesagt, die eben Santos unbedingt in unser Tor brutalisieren wollen. Jede Woche, warum spielt denn eigentlich schon wieder etc.? Ich will Santos da sehen. Der Junge, der hat so großes Talent und was weiß ich. Aber das ist wirklich was, für mich ist momentan, ich fühle mich gut damit, wenn ich sehe, dass er diese Ruhe auch in die Abwehr reinbringt. Was mir überhaupt nicht gefällt, da müssen wir nochmal drüber reden, aber das ist eher ein Thema mit der Geschichte rund um, kommt garantiert von außen vom Trainer, diese Abstoßsituation, wenn dann alle nach hinten gehen und da dieser Ball hin und her gekickt wird und wird dann durch einen 16er gespielt. ein gezielter Spielaufbau anstatt ein langer Ball, meinetwegen. Ja, ja. Aber das ist teilweise, wo man denkt, oh Gott, und taktische jetzt hat es dreimal nicht, genau, also hat dreimal nicht funktioniert. Warum macht ihr das denn? Ist sowas, was durch Zetterer irgendwie, also man hat so das Gefühl, das ist mit Zetterer gekommen. Ich glaube aber eher, dass das tatsächlich, wie du sagst, von außen eine taktische Vorgabe ist. Spielt den Ball nicht lang und guckt, dass ihr ihn hinten rausspielt und zieht euch zurück. Aber das ist so eine seltsame Situation oft, die man, ich zumindest, sehr schnell mit Zetterer ist da nach dem zweiten Mal, sage ich jetzt mal, nach dem zweiten Mal Santos jetzt zurück ins Tor gekommen. Und seitdem spielen wir wieder dieses seltsame, wir spielen den Ball so seltsam hinten raus. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber das ist was, das ist das Einzige, was mir jedes Mal Schweiß auf die Stirn treibt, weil ich denke, oh Gott, wenn da ein Pass mal nicht gescheit ankommt oder unsauber gespielt ist, das führt ja automatisch zu extrem gefährlichen Szenen oder Gegentoren.
Was wir ja auch schon hatten, dass dann einfach nach dem dritten Pass der Gegner relativ schnell da dran gekommen ist und dann direkt den Konter ausführen konnte. Also ja, ich verstehe deinen Punkt, aber das ist halt wirklich taktische Vorgabe und das hast du auch in der letzten Saison schon das ein oder andere Mal gesehen, auch mit Trapp noch, dass man da dann
das... Ja, mir das kam das, wie gesagt, das ist so dieses typische Verbinden mit, wo keine Verbindung da ist im Kopf, ja. Das ist einfach was, ansonsten gefällt mir Zetterer, der bringt eine gute Ruhe mit, der ist eigentlich auch am Ball, Strafraumbeherrschung sieht auch ganz gut aus. Und ja, dementsprechend für mich gibt es eigentlich aktuell keinen Grund hier zu sagen, ich muss unbedingt auf der Torwartposition nachbessern.
Nein, das gibt es gar nicht.
Nein, das nicht. Aber
das ist keine Diskussion. Ja, genau. Nee.
Du musst dir halt aber jetzt sehr genau überlegen und da würde ich Marvin zustimmen, dass das Krösche tendenziell jemand ist, der durchaus schon irgendwie 2-3 Züge im Voraus denkt. Du musst dir halt sehr genau überlegen, wie du mit dieser Situation umgehst und wenn du nochmal einen Wechsel zurück zu Santos machen willst, wann du den wirklich auch machst, ohne da jetzt sofort wieder irgendwelche herbeigewünschten, fantasierten Diskussionen irgendwie hast.
Ja, exakt, so ist es. Mhm. Genau. Eine Sache, wenn wir hier Wünsch dir was spielen, ne? Ich glaube, wir kommen jetzt nicht dazu, noch mal über die Sturmsituation ausgiebig zu sprechen. Aber ich will euch nur mitgeben, es gibt eine Personalie, die ich grundsätzlich gar nicht so uninteressant finde. Das ist jetzt alles sehr im spekulativen Bereich. Aber ja, wir könnten theoretisch den Herr Noel Footkeu, ihr kennt ihn, der Kollege ist damals ja mal eingewechselt worden gegen Saarbrücken, glaube ich, als wir rausgeflogen sind und hat sich nach irgendwie kurzer Zeit die rote Karte abgeholt. Das war der größte Eindruck, den er bei uns im Profikader jemals hatte.
Ja,
aber der Spieler brilliert ja doch einigermaßen sehr bei Greuther Fürth. Und er hat die Eintracht, wenn ich das immer noch richtig im Kopf habe, eine Rückkaufoption und zwar eine relativ.
Haben wir die noch?
Wir haben die, ich glaube, wir haben die noch. Oder ist die mittlerweile weg? Hast du die gelesen, dass die weg sei?
Nee, aber das ist doch jetzt.
Ich glaube, die ist von 1,3 Millionen immer noch.
Okay.
Ja. Das heißt, wenn wir nochmal darüber nachdenken müssen, da auch vorne was zu machen. Ich weiß nicht, ob der Sprung zu groß ist. Ne? Das müssen andere bewerten. Aber ich finde das immer noch eine ganz spannende Alternative, die wir haben. Wenn es wirklich noch so ist, dass null zur Eintracht zurückkehren könnte, den finde ich schon, finde er macht eine interessante, also macht wirklich interessante Partien jetzt zuletzt. Immer wieder bei Fürth, jetzt mal weniger getroffen, aber das war eine erstaunliche Entwicklung, die er mitgemacht hat, die ich irgendwie spannend finde.
Ja, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, das ist halt schon noch ein Unterschied, zweite Liga, erste Liga.
Megasprung.
Ja. Also da muss man sich halt sehr genau überlegen, ob er, also welche Rolle er dann halt auch im Kader spielt.
Ja, klar. Also das, ja.
Wenn, dann musst du das machen, wenn du glaubst, dass es definitiv eine Verstärkung ist und ohne jetzt irgendwie hier zu negativ zu werden, aber Spieler im Kader, die nicht wirklich Einsatzminuten bekommen oder Punkte mitbringen, da haben wir davon schon welche.
Ja, und zusätzlich muss man ja auch sagen, es gibt so Spieler, die immer nur bei gewissen Clubs auch funktionieren.
Ja.
Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Auch ein Panimir Ragota ist ja ein Spieler, der in Fürth super funktioniert, bei uns gar nicht funktioniert hat. Es gibt auch Spieler wie, ich glaube, Julian Green ist auch so ein Spieler, der bei einem kleineren Verein einfach super gut funktioniert hat, aber halt nicht, wenn es größer unterwegs war. Ne? Das ist also, wie gesagt, also du hast schon recht, das muss man da genau austarieren. Ich finde es nur grundsätzlich erstmal spannend, einfach mal darüber nachzudenken. Hm. Ja. Aber ja. Das war es an meinen wilden Takes, die ich hier heute habe.
Alles klar. Dennis, hast du noch wilde Takes auf deinem Zettel?
Auf keinen Fall.
Auf
der
keinen
Zettel,
Fall.
Wisst ihr ja, existiert nicht.
An deinem imaginären Zettel.
Nein, auch gut, das nicht.
Ich habe noch eine Sache auf meinem imaginären Zettel, weil ich vorhin ja gesagt habe, was machen wir mit der angefangenen Länderspielpause? Da hat der Tim uns nochmal eine gute Empfehlung reingespült, die ich sowieso auch schon auf dem Zettel hatte, aber weil der Tim sie geschickt hat, erwähne ich sie jetzt hier nochmal. Was ihr natürlich auch tun könnt in dieser Zeit ist, ihr könnt euch in der ARD Mediathek Rise and Fall anschauen, eine Doku über verschiedene Vereine, da ganz aktuell, glaube ich, jetzt gerade erschienen ist der Part zum 1860 München. Ich weiß nicht, ob ihr zwei den schon gesehen habt, Marvin, Dennis?
Nein.
Ich auch noch nicht, soll aber nach alledem, was ich gehört habe, sehr unterhaltsam sein. Gibt auch noch eine zweite und eine dritte Staffel über Kaiserslautern und über Stuttgart. Also von daher, wenn ihr keinen Bock auf Länderspiel habt, aber euch ein bisschen mit Fußball auseinandersetzen wollt, dann guckt doch mal in die Mediathek Rise and Fall 1860 Kaiserslautern und Stuttgart rein. Link packe ich euch nachher mit in die Sendungsnotizen.
Geil.
Yes. So, und damit würde ich sagen, machen wir für diese Woche den Sack zu. Wie schon mehrfach angesprochen, es ist Länderspielpause, also geht mal nicht davon aus, dass wir nächste Woche eine Sendung aufnehmen, es sei denn, es wird Wahnsinniges passieren und wir müssen ganz viel über die Eintracht noch reden. Ansonsten habt ihr nächste Woche noch mal ein bisschen Zeit zum Regenerieren, wie Marvin das vorhin so schön gesagt hat. Und dann hört ihr uns in der Woche danach wieder, wenn wir über Köln, über Atalanta und über Wolfsburg dann auf jeden Fall reden. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Macht's
Tschüss.
Gut.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.